Mehr Wumms für die energetische Sanierung? Noch ist nicht alles klar. Es gibt noch einige Fragezeichen bei der Ausgestaltung der neuen Wohnungspolitik. Doch relativ sicher scheint die Priorisierung energetischer Modernisierungen. Hintergründe und Folgen für die Kapitalanleger diskutieren wir in dieser Folge der 1a Lage. Und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Welche Relevanz hat die energetische Modernisierung der Gebäude? Warum wird die energetische Sanierung an Bedeutung gewinnen? Wie werden sich ansonsten die Rahmenbedingungen für die energetische Sanierung ändern? Wird der Mangel an Handwerkern die Investitionen nicht am Ende doch ausbremsen? Und was bedeutet das alles für die Kapitalanleger? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. 1a Lage, das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategie rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilienpodcast. Und heute reden wir über Wumms. Wumms in der energetischen Sanierung. Und da wollen wir uns mal anschauen. Die politischen Themen gehen uns hier nicht aus. Der Bundesregierung sei Dank, nicht nur Dieter Nuhr ist sehr am Profitieren. Auch wir hier können immer wieder neu auch politisch diskutieren. Das machen wir vor allen Dingen gerne mit den grünen Themen, weil nämlich unser grüner Professor, der stellt das alles auf wissenschaftliche Beine. Und den brauchen wir hier natürlich auch, weil wo kommt sonst die Wissenschaft in der grünen Politik her? Aus der 1a Lage, hier wollen wir darüber reden. Deshalb begrüßen wir ihn herzlich, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Von links nach grün, weißt du, Kapitalismus ist nicht mehr so dein Ding. Es ist okay, wir können damit leben. Also solange du hier nicht alleine redest,
ist der es Öko, der Ökokommunismus war immer schon mein Ding.
Der Ökokommunist Vogtländer hat heute was. Okay, genug gespaßt, wir wollen darüber reden.
Jetzt können wir schon nicht mehr in die USA einreisen.
Ja, Moment, du kannst nicht. Genau, wir wollen heute nochmal reden über das Thema energetische Sanierung, was sich ja abzeichnet unter dem Deckmantel des Sondervermögens, was ja an sich, oder? Das ist auch mit in dem Sondervermögen-Pott drin, oder? Genau, diese 500 Milliarden, Entschuldigung. Wie konnte ich, aber es ist auch nur eine Null mehr, ne? Ich meine, eine Null ist ja nichts. Genau, was soll's. Also insofern, genau, aber es geht jetzt darum, wir wissen noch nicht genau, was dabei rauspurzelt. Wir wissen aber, da wird wahnsinnig viel Geld für die energetische Sanierung ausgegeben werden. Und deshalb müssen wir da mal einsteigen. Vielleicht einfach, um mal den Rahmen aufzuspannen, sagst du uns mal drei Sätze. Welche Relevanz hat die energetische Modernisierung der Gebäude überhaupt? Also klar, wir haben schon geredet, da wird jetzt eine Menge Kohle reingepumpt, aber warum eigentlich?
Naja, ohne den Gebäudebestand wird die Klimawende nicht gelingen. Wir haben etwa ein Drittel der CO2-Emissionen, die auf der Beheizung und Klimatisierung der Gebäude beruhen. Das ist also ein großer Bereich. Dazu kommt eben, dass wir wissen, neuere Gebäude verbrauchen deutlich weniger Energie als alte Gebäude. Das heißt, du hast da auch einen großen Hebel. Ja, durch die Sanierung kann entsprechend der CO2-Ausstoß deutlich reduziert werden. Und das ist ein großer Markt. Wir gehen davon aus, dass im Moment so etwa 35 Milliarden Euro pro Jahr da investiert werden für die energetische Sanierung. Das müssten etwa doppelt so viel werden, damit tatsächlich die Klimaziele bis 2045 erreicht werden. Und wenn man das auch nochmal in Zahlen ausdrückt, wir haben etwa 40% der Gebäude in Deutschland, die eine schlechtere Energieeffizienzklasse als D haben. D ist so, gilt aktuell als Mindestmaß, um eine Wärmepumpe einzubauen. Das heißt, dass du mit erneuerbaren Energien heizen kannst. Alles, was schlechter ist, muss irgendwas noch gemacht werden, sei es nun das Dach zu sanieren, sei es nun die Kellerdecke zu isolieren oder neue Fenster einzubauen oder was auch immer. Das heißt, das ist auf jeden Fall, da ist noch einiges zu tun. Und das sind ja in etwa 16 Millionen Wohnungen in Deutschland, wo also noch investiert werden muss. Also von daher ist das schon ein sehr, sehr relevantes Thema. einerseits als Geschäftsfeld insgesamt, ja, wenn wir den Markt betrachten, aber andererseits eben natürlich auch von der Bedeutung für die Klimawende.
Für die Klimaziele. Also wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns diese Ziele gesteckt haben. Wir haben niemals darüber gesprochen, ob das sinnvoll ist. Das wollen wir hier auch gar nicht tun.
Es ist jetzt nur ein Begriff, ne? Klimawende, Energiewende, Wärmewende. Wir können, also es gibt ja verschiedene.
Wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen. Am Ende wird in die energetische Sanierung viel Kohle gepumpt. Achtung, Wortwitz. Den muss man kurz einsinken lassen. Na gut. Also, es ist also eine ganze Menge Geld damit zu verdienen. Das haben wir verstanden. Da gibt's ja inzwischen auch eine ganze grüne Industrie. Mit allen möglichen an Gutachterausschüssen und Gutachtern und Spezialisten, Weißwangenganzzähler und so. Das sind meine Lieblingsfälle von Gutachten, die ich mal hab beauftragen müssen für eine Genehmigung nach Bundesemissionsschutzgesetz. Genau, das nur. Aber jetzt, die Frage ist natürlich, die energetische Sanierung wird weiter an Bedeutung gewinnen. Hast du das eigentlich gerade schon gesagt oder kommt da noch was Neues?
Ja, da kommt jetzt was Neues. Also ich meine, das Thema spielt natürlich eine Rolle. Für all diejenigen, die die Klimaziele ernst nehmen, war das immer schon ein wichtiges Thema. Aber wenn wir uns mal anschauen, in den letzten Jahren gab es ja durchaus Diskussionen. Wir haben auch hier im Podcast mal diskutiert, ne, statt 2045 vielleicht auch erst 2050, dass man die Klimaziele quasi auf das europäische Zielniveau geht. Dann gibt es immer wieder die Diskussion auch um Fördermittel. Viele Investoren mussten schmerzlich erfahren, dass in den letzten Jahren die KfW-Mittel irgendwann immer erschöpft waren. Das hat eben viel Verunsicherung gesorgt. Also von daher gab es dann natürlich schon auch mehr Unsicherheiten, was das ganze Thema angeht. Dazu natürlich das ganze Thema rund ums Heizungsgesetz. Ja, auch das haben wir ja diskutiert. So, und ich würde sagen, den Grünen, deiner Lieblingspartei, ist ja wirklich ein Coup gelungen. Das, was sie nie geschafft haben in der Regierung, haben sie mal eben jetzt erreicht. Nämlich mit in dem Sondervermögen ist eben auch ein größerer Bestandteil für Klimaschutz mit drin. Also von den 500 Milliarden Sondervermögen sind 100 Milliarden eben für Klimaschutz. So, und wir können davon ausgehen, dass Klimaschutz eben bedeutet, Unternehmen werden grüner, ja, also in Transformation der Unternehmen wird Geld fließen, aber es wird eben auch Geld fließen in die Gebäude, ja, weil das eben der wesentliche Hebel ist, um die Ziele zu erreichen. Und der zweite Coup ist eben, dass das Ganze jetzt auch noch im Grundgesetz steht, nämlich, dass diese Mittel gedacht sind, um bis 2045 die Klimaneutralität zu erreichen. Jetzt können wir mit Juristen viel darüber diskutieren, ob das nun wirklich verbindlich ist, ob es damit für alle Zeiten festgeschrieben ist, ob man die Regierung verklagen kann, wenn sie dieses Ziel nicht erreicht. Aber so oder so muss man sagen, es ist mehr Verbindlichkeit da, ne? Also von 2045 kommen wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr so leicht weg. Und dann müssen wir auch noch sehen, der Emissionshandel greift ja bald. Das heißt, ab 2027 wird der Gebäudesektor quasi auch mit einbezogen, weil eben dann die Energieversorgung auch unter dem CO2-Preis steht. Das heißt, entsprechend fossile Energien zum Heizen von Immobilien, Öl, Gas werden teurer. Ja, und dieses Geld, der CO2-Preis fließt dann auch in den KTF, in den Klimatransformationsfonds. Ja, da fließt auch das Geld aus dem Sondervermögen her. Das heißt, für mich heißt das jetzt, wir haben ein verbindlicheres Ziel für den Klimaschutz und wir haben mehr Mittel. Ja, und deswegen ist es logisch, dass das Thema an Bedeutung gewinnt und quasi mit mehr Geld unterlegt ist.
Das muss man auch mal kurz einsinken lassen, dass wir inzwischen eine Diskussion führen, in der wir sagen, also wenn etwas im Grundgesetz steht, dann hat es schon eine höhere Verbindlichkeit. Das ist ja auch ein... Du nennst es Coup. Heißt es Coup oder Coup? Ich weiß es gar nicht, aber wie auch immer. Das ist auf jeden Fall schon echt eine steile Nummer, ne? Nee, also es hat jetzt mehr Verbindlichkeit, dieses Grundgesetz. Also dieses Ding nennen wir es Grundgesetz. Das war ja nicht so richtig heftig viel wert, aber.
Naja, also ich meine, bei dem Ziel der Klimaneutralität, klar, wir haben uns auf europäischer Ebene auf 2050 festgelegt. Und jetzt hat man im Bundestag dann irgendwann entschieden, nee, wir wollen aber 2045. So, und wenn man das jetzt im Grundgesetz festschreibt, heißt es, es ist natürlich weniger leicht, das wieder wegzubekommen. mal eine Regierung mit normaler Mehrheit hätte ja irgendwann sagen können, nee, wir haben uns überlegt, wir schieben das auf 2050. Das wird jetzt deutlich schwieriger. Also insofern hat es schon eine größere Verbindlichkeit.
Dieses Grundgesetz.
Naja, ich meine, es ist ja, manche Städte gehen ja noch darüber hinaus, ne? Also Köln zum Beispiel möchte ja eigentlich bis 2035 klimaneutral sein. Ich weiß nicht, wie es Hamburg angeht, aber man hat sich ja eine Zeit lang immer überboten. Das sind aber eigentlich nicht so verbindliche Ziele. Da wird man irgendwann sagen. 2035. Habe ich 2025? Nee, 2035.
Aber dann wird das jetzt heute, ne? Ich bin also gespannt.
Also, ne, es hat schon dadurch, dass es jetzt im Grundgesetz steht, auch wenn es nur im Rahmen dieses Sondervermögens steht, denke ich, hat es auf jeden Fall eine stärkere Signalwirkung, sagen wir es doch so.
Apropos Signalwirkung und Köln, hat eigentlich sowas wie ein Dom dann auch sowas wie einen energetischen, also einen Energieausweis? Und wird der gedämmt oder heizt man den dann einfach nur nicht mehr? So sozusagen
der Kölner Dom wird
beim Beten fürs Klima?
Ich weiß gar nicht, ich glaube der Kölner Dom wird ja sowieso nicht geheizt.
Gar nicht? Ich weiß es nicht.
Also ich wüsste es jetzt nicht.
Okay, alles klar. Das ist ja auch was. Gut, ist ja auch nur ein Randthema. Ich dachte nur wegen stärkerer Signalwirkung und so. Das ist ja wirklich dann auch ein Leuchtturm des Glaubens. Oh Gott, wir haben hier so viele Zweideutigkeiten heute. Das macht richtig Spaß heute. Das ist wirklich schön. Dann lass uns gucken, wie das mit den Rahmenbedingungen ist für die energetische Sanierung. Also du hast gesagt, ab einer gewissen Gebäudeklasse kann man erst eine Wärmepumpe einbauen. Das hörte sich so an, als wenn du es kaum abwarten kannst, endlich eine Wärmepumpe einzubauen bei dir. Da hältst du dich kaum auf den Sitzen, ne? Wenn du denkst an so eine Wärmepumpe, das ist so ein Ding brauchst du auch. Oder? Ich nehme gleich zwei, wenn es gerade hip ist und gefördert wird. Vielleicht ab drei rechnet sich dann die erste, gibt's kostenlos oder so. Aber also wir sind... In der Vergangenheit hatten wir ja durchaus das Problem, also nicht nur wegen Robis Heizhammer, sondern durchaus ja auch wegen der auslaufenden KfW-Programme, du hast es erwähnt, hatten wir ja immer mal wieder das Thema Verlässlichkeit. Ne? Mhm. Also ich bin jetzt bereit zu sagen, okay, alles klar, ich mache jetzt hier nochmal einen Schlag oben drauf, dafür kriege ich noch ein besonderes Förderprogramm. Dann habe ich es ja kurz mit der Verwaltung zu tun, dann nennen wir das Thema irgendwie Genehmigung und dann ist die Genehmigung endlich da und dafür aber das Förderprogramm nicht mehr, ist ja doof, dann muss ich wieder alles von vorne und auf den Kopf und dann geht auch jetzt das Rechenmodell nicht mehr. Also insofern die Frage ist natürlich, wie ändern sich da jetzt die Rahmenbedingungen für die energetische Sanierung oder gibt es da gar keine Änderung? Weil wir haben ja immerhin ein bisschen mehr Verbindlichkeit jetzt durchs Grundgesetz.
Also wenn wir jetzt mal positiv das sehen wollen, ist im Koalitionspapier gibt es ja schon, also in diesem Arbeitspapier, ne? Wir sind ja jetzt noch Stand Arbeitspapier und da muss man sehen, sind schon ein paar spannende Sachen drin, die es auch erleichtern könnten. Also ein Punkt ist ja, es wird ja immer noch diskutiert. Jetzt, wo wir es heute aufnehmen, die Folge, wissen wir noch nicht, ob es genau durchkommt. Aber es wird ja auch diskutiert, das Heizungsgesetz auch abzuschaffen. Sprich, die Verpflichtung zum Einbau von Heizungen mit mindestens 65% erneuerbaren Energien. Das ist erstmal, scheint vom Tisch zu sein. Da wird man ein bisschen mehr Freiheiten haben, wie man das gestaltet. Ja, aber das Ziel 2045 bleibt ja. Es ist auch drin, dass man stärker auf Emissionseffizienz gehen möchte, weniger auf Energieeffizienz. Steht noch mit einem Prüfauftrag, ne? Emissionseffizienz heißt, du schaust eher auf den CO2-Ausstoß, nicht mehr darauf, wie viel Energie verbraucht die Immobilie. Das ist auch grundsätzlich richtig, weil wenn du jetzt mit erneuerbaren Energien heizt, hast du per Definition ja keine CO2-Emissionen mehr. Und dann ist es eigentlich auch egal aus klimatechnischer Sicht, ob das nun viel oder weniger Energie ist, die du da verbrauchst. Klar, wirtschaftlich gesehen macht Energieeffizienz immer Sinn. Aber wir sind natürlich in einer Welt, wo wir da auch ein bisschen weit gesprungen sind. Ne? Also wir sind beim Energieeffizienzstandard 40 teilweise angelangt. Die Mehrkosten standen in keinem Verhältnis mehr zu den Einsparungen bei der Energie und insofern würde das auch durchaus Möglichkeiten schaffen, hier auch günstiger zu sanieren. Und ein Programm, das darunter ja auch sehr gelitten hat, dass diese Energieeffizienzziele so hochgesetzt wurden, war ja das Programm Jung kauft alt. Ja. Jung kauft alt, eigentlich finde ich die Idee toll, nach wie vor. Ja, also man hilft jungen Familien, alte Immobilien zu kaufen. Die sind dann verpflichtet, diese Immobilien zu sanieren. Man hat dann nur zwei Fehler gemacht. Der eine ist, die Einkommensgrenzen waren sehr niedrig gesetzt. Maximal 90.000 Euro steuerpflichtiges Einkommen für die dreiköpfige Familie. Da wird es in Hamburg schon echt schwer, eine Immobilie zu kaufen. Aber der zweite Fehler eben, dass man diese Förderung, zinsverbilligte Darlehen, nur dann bekommen hat, wenn man mindestens auf den Energieeffizienzstandard A gekommen ist. Und das ist eben von so einem alten Einfamilienhaus, was vielleicht jetzt einen F-Standard hat, auf A, da musst du eine ganze Menge investieren. Das hat sich eigentlich gar nicht gelohnt. Und wenn man jetzt mal in die Förderstatistik schaut, es waren im letzten Jahr satte 223 Förderzusagen für dieses Produkt, ne? Und wenn man jetzt aber sagen würde, egal welchen Energieeffizienzstandard du erreichst, du sollst aber am Ende klimaneutral sein mit deiner Immobilie und wir setzen die Einkommensgrenzen hoch, dann könnte das durchaus ein spannendes Projekt werden, ne? Und ein Thema, was man eben auch noch machen möchte, angehen möchte, ist das Thema Modernisierungsumlage anpassen. Das ist für viele Kapitalanleger ja sehr wichtig. Ja, mit der Reform 2018 hat man ja nicht nur die Modernisierungsumlage prozentual reduziert. Damals konnte man noch 11% der Modernisierungskosten umlegen, jetzt sind es nur noch 8%. Man hat aber eben auch fixe Grenzen eingeführt. Ja, 2 Euro pro Quadratmeter für die Immobilien mit einer Netto-Kaltmiete unter 7 Euro und 3 Euro für alle Immobilien mit einer Netto-Kaltmiete von mehr als 7 Euro. So, und das Problem ist aber, seitdem sind die Baukosten um 50% gestiegen. Das heißt, diese 2 beziehungsweise 3 Euro haben sich real total entwertet. Das, was man früher noch für dieses Geld sanieren konnte, ist heute gar nicht mehr möglich. Also insofern ist das auch dringend erforderlich, dass wir das hier anpassen. Allerdings ist man hier noch offen, ne? Also ich glaube, da wird noch ein bisschen Zeit vergehen, bis man hier wirklich eine Reform angestrengt hat. Und mal schauen, was rumkommt. Aber insgesamt würde ich schon sagen, und da bin ich jetzt einfach mal optimistisch, die Rahmenbedingungen für die energetische Modernisierung, die verbessern sich insgesamt. Du hast mehr Fördergeld, mehr Freiheiten in der Sanierung. Also von daher würde ich insgesamt sagen, dass es dann doch besser wird bei dem Thema.
Okay, ich habe gerade mal nachgeschaut, das Thema Einkommensgrenzen hochsetzen, das ist ja so ein Thema, das eine gewisse ehrliche Diskussion voraussetzt. Und wir haben ja schon, also der Spitzensteuersatz im Jahre 2025 greift ab einem Einkommen von 68.000 Euro im Jahr, ein bisschen mehr. 68.480. Das heißt, man muss in Wahrheit Spitzenverdiener sein nach der Definition des Steuergesetzes, um sich überhaupt eine Immobilie leisten zu können. Und dann ist natürlich eine Förderung schon schief. Da kann man ja die Spitzensteuer, also die Spitzenverdiener würde man ja fördern. Das ist ja schon auch, ich will es nur sagen, also wir haben da so ein bisschen Schieflage. Möglicherweise ist das der Grund auch, um die Herleitung sozusagen.
Also du würdest die Einkommensgrenze nochmal senken auf die 68.000 Euro, auf den Spitzensteuersatz.
Ja,
wobei Familie ist es ja schon mehr, ne?
Ja, ich bin gar kein Steuerexperte, ich habe gerade nur nachgeguckt, wo die Grenze liegt. Also nur um ein Gefühl dafür zu kriegen, weil die Frage, die sich ja immer stellt, ist, warum liegt denn eigentlich die Förderungsfähigkeit so niedrig in Anführungsstrichen? Und genau, die ist jetzt auch nach wie vor nicht geklärt eigentlich. Und eigentlich ist auch nicht geklärt, warum man ab so wenig Geld eigentlich schon Spitzensteuersatz zahlen muss. Aber das ist auch hier nicht heute unser Thema.
Aber da gibt's ja im Moment auch auf Social Media ganz viele Abbildungen, die zeigen, wie sich das mit dem Spitzensteuersatz entwickelt hat. Früher war es mal, dass der Spitzensteuersatz gegriffen hat ab dem 25-fachen des Durchschnittseinkommens.
Jetzt ist es 1,2-fach.
Genau, also, ne? Genau. Ne? Ja, ja. Es ist sehr eindrucksvoll. Also ja, ne? Also das mit dem Spitzensteuersatz, das sollte man tatsächlich anpassen. Ob das jetzt noch kommt, weiß ich nicht. Für Wohneigentumsbildung müsstest du die Grenze deutlich höher setzen. Ich meine, du kannst ja nach dem Einkommen möglicherweise die Zinsen etwas differenzieren, die Zinssubvention, wenn man so möchte, ja. Aber dass man es nur bekommt mit 90.000 Euro und weniger und das auch nicht regional differenziert ist, das macht einfach keinen Sinn.
Ja, oder auch doch. Und wir erkennen den nur nicht. Also wahrscheinlich wissen sie etwas, das wir nicht wissen, weil ansonsten macht so vieles von dem, was sie tun, keinen Sinn.
Naja, wenn du sagen möchtest, dass du doch viel tust, aber eigentlich nicht viel tun möchtest, dann setzt du so die Grenzen und die Kriterien.
Ja, ja, genau, ist mir völlig klar. Also du kriegst heute ein Eis, wenn du es noch schaffst, jetzt innerhalb der nächsten anderthalb Stunden Marathon zu laufen und unterwegs die Hausaufgaben zu machen. Dann kann ich mir das vorstellen. Okay, dann wohl nicht. Gut, anyways, dann gehen wir mal weiter zum Thema, ist es eigentlich möglich? Also wir haben ja jetzt sozusagen viel Kohle in der energetischen Sanierung, also alleine bringt es ja noch nicht. Wir brauchen ja auch Leute, die es abarbeiten. Und jetzt haben wir dieses kleine Ding, was uns manchmal dann doch am Rockzipfel greift und sagt, Kuckuck, ich bin auch noch da. Das nennen wir jetzt heute mal Realität. Und in der Realität muss jemand arbeiten und sagen, okay, der Vogtländer hat jetzt viermal angerufen, der will vier Wärmepumpen haben. Ich habe aber leider, meine Mitarbeiter sind krank, ich weiß gar nicht, wann ich aufhören soll zu arbeiten. Was machen wir denn jetzt? Und schwupps, kriegst du keine. Geld ist da, also Wärmepumpen sind da und trotzdem kriegst du sie nicht. Und die Frage ist natürlich nun, ist das nicht überall der Fall? Also verträgt der Markt eigentlich so viel Geld oder treiben wir damit nur die Preise und am Ende kommt aber trotzdem kaum noch einer, weil ist einfach keiner da, der es umsetzt?
Also ich habe mir extra nochmal die Zahlen raussuchen lassen die Zahlen rausgesucht bei meinen Kollegen, die eben das Thema Fachkräftesicherung betrachten und die haben Zahlen für 2024 für verschiedene Berufsgruppen und da sieht man eben also 2024 ein Jahr mit einer wirklichen Delle in der Baukonjunktur, aber bei den Bauelektrikern fehlten 10.338 Stellen, konnten nicht besetzt werden.
Von insgesamt, also was die
Bau. Ja, das ist eine gute Frage, aber das macht alleine schon fast 20% des Fachkräftemangels in dem Bausektor aus, ne? Ähnlich groß ist das Thema bei den Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikern. Auch da fehlen 8.720. Die Stellenüberhangsquote in diesen Bereichen liegt bei etwa 50%. Ne? Das heißt also, rund jede zweite Stelle konnte nicht besetzt werden. Ne? In einem Krisenjahr. Ne? Dachdeckerei sieht ähnlich aus. Da waren noch 2705 Leute, Stellen, die nicht besetzt werden konnten. So, und das heißt natürlich, wir haben auch jetzt in der Situation, wo es noch gar nicht so richtig losgeht, einen erheblichen Fachkräftemangel. Das heißt, wenn es jetzt losgeht und die Nachfrage enorm steigt, ist es unwahrscheinlich, dass die Leute da sind.
Es sei denn, und das ist ja sozusagen die Frage, wenn ich die Löhne erheblich erhöhe, motiviere ich ja möglicherweise doch Menschen, also das ist nicht sofort wirksam, aber dann ja sozusagen relativ kurzfristig sichtbar, also ich sag mal so auf 18 Monate, 2 Jahre oder so. Also das wäre ja dann die Frage, aber das verschiebt natürlich dann auch die Preisstruktur der energetischen Sanierung. Und dann kriegen wir für 500 Milliarden wieder kaum was oder 100 Milliarden, die dafür da ja vorgesehen sind.
Ja, das ist richtig. Höhere Löhne sind ein Anreiz. Allerdings, wir haben ja auch seit längerem natürlich in der Bauwirtschaft auch das Thema, dass höhere Löhne gezahlt werden, aber es ist trotzdem schwierig, Nachwuchs zu bekommen. Weil der Nachwuchs vielleicht auch nicht unbedingt auf dem Bau arbeiten möchte oder unbedingt auf dem Dach arbeiten möchte oder eben mit Abflüssen arbeiten möchte. Ne? Also das ist natürlich schon ein Thema.
Mit Abflüssen, du meinst reale, ja. Abflüsse, okay, ich war gerade rein, ja. Okay, ja.
Genau, also das ist schon ein Thema. Also wie gesagt, aktuell ist schon ein Problem, obwohl die Auslastung in der Bauwirtschaft im Moment bei 70% nur liegt. In der Boomphase waren es mal 82%, also 100% erreichst du eigentlich nie, klar. Aber das ist etwas, was das Thema ausbremsen wird. Das ist etwas, was die Preise steigern wird. Wir müssen da langfristig überlegen, wie wir da vielleicht geschickter vorgehen können, wie man eben seriell saniert, ja, oder zumindest Sanierung zusammenfasst oder, naja, aber zumindest, das ist ja ein Riesenproblem. Alleine wenn du dir jetzt überlegst, der Heizungsinstallateur, der da jetzt die Wärmepumpen oder was weiß ich für eine Technik einbaut, wenn der jetzt morgens nach Hamburg Nord fährt und mittags nach Hamburg Süd, dann hat er schon den halben Tag im Auto verbracht. Ja, und wenn wir jetzt
aber, ist der Verkehr in Hamburg noch nicht, aber
ja, aber wenn wir es jetzt bündeln würden, ja, und sagen würden, in dem Baugebiet sind die und die baugleichen Immobilien und da wird jetzt überall die Wärmepumpe eingebaut, dann kann das ja vielleicht auch ein bisschen fixer gehen. Ne? Also wir müssen da schon smarter vorgehen, aber ich glaube, das ist eben ganz klar, gerade für den kleinen Auftraggeber, der jetzt seine selbstgenutzte Immobilie ertüchtigen möchte oder die eine Anlageimmobilie ertüchtigen müssen möchte, wird es deutlich schwieriger. Ja, große Auftraggeber haben da vielleicht eher Chancen, die vielleicht eine eigene Handwerkskolonne auch beschäftigen und die da ganz anders an den Markt rantreten können, damit natürlich auch andere Preise erzielen können und eben auch andere Mengen realisieren können. Ne? Also ich glaube tatsächlich, das wird vor allen Dingen diese Chancen, die sich ergeben, wird vor allen Dingen für größere Unternehmen dann leichter zu realisieren sein.
Das heißt, die Kleinen sollen sich zusammentun zu Großen.
Das kann eine Möglichkeit sein, ja.
Ja, genau. Muss man schauen, wie das dann mit dem Kartellrecht ist und so. Das ist ja dann das nächste Thema in der Effizienz. Aber in deinem sozialistischen grünen Weltbild spielt es ja keine Rolle. Da gibt's dann ein Politbüro und eine Zentralsteuerung. Da ist dann... Da kann Erna nicht was anderes kriegen. Die Nachbarschaftssanierung ist Wärmepumpe. Das gilt jetzt für alle. So, Ende der Diskussion. Oder du kriegst keine. Oder in 16 Jahren, wie du willst.
Wenn erstmal die Volkssanierung ausgerollt wird.
Wie Volkssanierung? Alleine dein Vokabular macht mir Angst. Schon echt spitz. Naja, gut, dann wollen wir mal gucken. Für diejenigen, die immer noch dabei sind und sich das bisher angehört haben, also die wenigen, die noch an den Kapitalismus glauben. Ich bin auch hier geblieben übrigens. Ich versuche es mit Galgenhumor zu nehmen. Aber trotzdem müssen wir uns natürlich anschauen, was dieser sozialistisch-grüne Traum unseres Professors eigentlich für denjenigen bedeutet, der versucht mit diesem ganzen Thema Immobilien noch Geld zu verdienen. Sag mal, Genosse Vogtländer, was bedeutet das alles für den Kapitalanleger?
Dann gesagt, wird's ja doch schräg, ne? jetzt mal im Ernst. Die Chancen sind ja eigentlich richtig gut für Kapitalanleger, gerade in dem Thema. Wir haben doch vor 2 Jahren wurde ja diskutiert über die Immobilie als Stranded Asset, ja, dass da die ganzen alten Immobilien, dass die Abschläge so groß sind und so. Aber wir müssen uns ja eines klar machen. Immobilien in Metropolräumen, würde ich jetzt mal sagen, da können wir auf keine verzichten. Ja, wir haben eine große Wohnungsknappheit. Das heißt, die müssen wir alle irgendwann sanieren. Und das Zweite ist, die Sanierung wird jetzt tendenziell einfacher. Ja, und das bietet natürlich auch Geschäftschancen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und ich glaube, auch da werden viele von profitieren. Ich würde nur sagen, für den Kleinanleger könnte das schwieriger werden aufgrund dieser Handwerkerrestriktionen. Also da muss man sich schon gut mit beschäftigen, ja, dass man das entsprechend dann auch, das sollte man nicht unterschätzen. Aber viele andere haben da sicherlich große Vorteile von. Also es gibt viele geschlossene Fonds, die sich mittlerweile zum Beispiel auf so ein Thema konzentrieren, Immobilien dann im Block kaufen und aufwerten. Die werden bessere Rahmenbedingungen finden, gerade wenn das tatsächlich in der Regulierung sich auch verbessert und eben die finanzielle Ausstattung entsprechend besser wird. Es gibt aber auch diese Kapitalanlageprodukte machen. Wir hatten mal den Daniel Preis da, der so ein Unternehmen repräsentiert, aber auch viele andere, die da sicherlich ihre Marktchancen sehen. Also ich glaube, da gibt es schon eine große Bewegung in den nächsten Jahren. Und insofern sollte man da auch nicht zu pessimistisch sein, sondern sehen, okay, das zahlt auf das Thema Klimaneutralität ein. Ja, das liegt vielleicht nicht jedem im Blut direkt, aber die Geschäftschancen sind in dem Bereich auf jeden Fall da. Und wir kommen eben zunehmend nicht drumherum. Also insofern können wir doch hier alles miteinander verbinden.
Hervorragend. Dann würde ich sagen, mit dieser positiven Aussicht, auch für die restlichen Kapitalisten unter uns, schließen wir für heute. Ich danke dir fürs Ausziselieren dieses energetischen Wumms. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Wenn du magst, wir sind nächste Woche wieder da. Und eine kleine Bitte noch. Wir haben ja vor einiger Zeit auch unseren YouTube-Kanal gestartet. Der braucht noch ein bisschen Hilfe. Also wenn du da mal rüberschalten würdest, einfach mal einen Daumen nach oben oder so klickst, das würde uns sehr helfen. Vielen herzlichen Dank. Und wenn du noch eine Frage hast, die jetzt hier nicht beantwortet wurde, dann bitte schreib uns auch eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, wenn ihr mögt, sehen wir uns nächste Woche wieder. Der Frühling kommt, die Laune steigt. Insofern bis nächsten Donnerstag.
Tschüss zusammen.
Tschüss. Ich hoffe, das Thema hat dich interessiert und wenn du weitere Fragen hast, dann tritt doch bitte gerne mit uns in Kontakt. Wir sind im Übrigen auch auf YouTube zu finden und auch dort freuen wir uns über dein Abo oder eine Kommentierung unter der jeweiligen Folge. Lass uns in den Austausch kommen. Ich freue mich auf euch. Bis gleich.